Vorlesung. Die Vorlesung beginnt jetzt. Für alle. ich hoffe, ich störe Sie nicht. Also wir fangen jetzt an. Gut. Letzte Woche hatten wir ja die Kellerautomaten kennengelernt. Bei der Triple-Konstruktion waren ein paar Leute so nett und mutig zuzugeben, dass es Probleme gab. Ich rechne das einfach mal hoch, wie beim Fernsehen. Wenn da ein Leserbrief kommt, wird das irgendwie mal 1000 multipliziert oder so, hat mir mal jemand erzählt. Ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, wenn jetzt Leute eher Kommentare schreiben. Aber ich rechne mal damit, wenn sich eine Person bei mir meldet, dann steht das stellvertretend für mehrere, die es auch nicht verstanden haben. Wir werden die Triple-Konstruktion nächste Woche nochmal aufgreifen. Jetzt machen wir erstmal neue Sachen und bringen die kontextfreien Sprachen mit Stoff erstmal hinter uns die Woche. Was wir uns heute anschauen werden, sind erst deterministische Kellerautomaten. Wir kennen Kellerautomaten seit letzter Woche, wir kennen Determinismus, wir müssen es nur noch zusammenknubbeln und schauen, was dann passiert. Und Entscheidungsprobleme für kontextfreie Sprachen, also vor allem für die Grammatiken und die Automaten. Weil wir das ja da schon gesehen hatten, bei endlichen Automaten, deterministischen endlichen Automaten, hatten wir festgestellt, so gut wie alles, was einen auch nur ansatzweise interessieren kann, ist entscheidbar. Bei nicht-deterministischen wird es schon schwieriger, also es war sogar effizient entscheidbar. Bei nicht-deterministischen war es entscheidbar, aber nicht mehr effizient. Und wir werden uns dann anschauen, wie es weitergeht. So, erstmal Determinismus bei Kellerautomaten. Hier fangen wir so rum an, wir nehmen uns einen Kellerautomaten und wir sagen, der ist deterministisch, wenn die Gleichung hier oben gilt. Das heißt, in jedem Zustand und für jedes Kellersymbol K, das oben liegen kann, gilt, wir lesen was mal von hinten, wenn wir einen Epsilon-Übergang haben mit Q und K, dann höchstens ein. Und wenn wir einen Epsilon-Übergang haben, dann darf es zu keinem der Buchstabenübergänge geben. Und andersrum, wenn wir Buchstaben haben, dann jeweils nur einen. Das heißt, Beispiel, ich habe hier meinen Zustand Q. Gamma. Kann ich einen Epsilon-Übergang haben? Das ist erlaubt, im Gegensatz zu dem, was bei endlichen Automaten üblich war mit Determinismus. Ich darf aber nicht, ich kann auch zwei Epsilon-Übergänge haben, wenn unterschiedliche Kellersymbole oben sind. Sobald ich einen Epsilon-Übergang habe, darf ich aber nicht mehr mit dem gleichen Kellersymbol und einem Terminal irgendwas tun. Warum? Weil der Automat sich dann nicht entscheiden kann. Er ist im Zustand hier. Er schaut auf den Keller oben drauf. Soll er jetzt das Epsilon, den Epsilon-Übergang nehmen oder ein Terminal abarbeiten? Das ist verboten. Genauso ist es verboten, angenommen, ich habe keine Epsilon-Übergänge, verschiedene Übergänge zum gleichen Terminal mit dem gleichen Kellersymbol oben zu haben. Das heißt, andersrum aufgezogen, wenn ich keine Epsilon-Übergänge habe, habe ich die Kombination aus Zustand, Terminal, oberstes Kellersymbol und dafür darf es jeweils nur eine Aktion geben. Egal, wo die hingeht und egal, was ich tue. Ja?
Angenommen, wenn ich aus einem Zustand über einen Epsilon-Übergang zu einem akzeptierten Zustand komme, aus dem ich nicht mehr rauskomme, und ich weiß ja noch nicht, ob ich meine komplette Eingabe gelesen habe, dann müsste er aber trotzdem unter diesen Umständen nicht deterministisch sein, oder?
Nein. Nein, nein. Determinismus regeln wir nur über die Übergangsrelation. Da haben akzeptierende Zustände nichts damit zu tun. Determinismus definieren wir hier nur darüber, wie ob der Automat eindeutig weiß, was er als nächstes tun soll.
Okay, also er kann sozusagen die Eingabe noch einmal eins nach vorne schauen und weiß, ob noch was kommt von der Eingabe oder ob die Eingabe jetzt abgeschlossen ist.
Der Automat weiß nicht, wann seine Eingabe abgeschlossen ist, aber wir schauen, wenn die Eingabe abgeschlossen ist, was dann passiert. Genau, was passieren darf ist, wenn die Eingabe abgeschlossen ist, dass wir hier irgendwie sowas haben. Wir können bei bei Kellerautomaten eine Situation haben, dass wir immer wieder zwischen zwei Zuständen hin und her springen, weil wir einen Epsilon-Übergang haben oder auf dem Keller passiert nichts. Das ist erlaubt und wenn einer von denen akzeptierend ist, wird das Ganze auch akzeptiert, wenn ich hier die Eingabe voll abgearbeitet habe, weil es nur heißt, wir müssen durch Abarbeiten der Eingabe einen akzeptierenden Zustand erreichen. Das ist die Definition von Akzeptanz bei Kellerautomaten. Und bei deterministischen ändert das nichts dran. Also da kann man trotzdem Endlosschleifen haben, aber das ist nicht schlimm. Also nur so, wenn wir in einem akzeptierenden Zustand kommen und die Eingabe ist komplett abgearbeitet, dann akzeptiert der Automat bei Akzeptanz mit akzeptierendem Zustand. Oder wenn wir den Keller leergeräumt haben und der Automat hat es komplett abgearbeitet, dann bei einem Akzeptanzmodus mit leerem Keller. Aber das Wichtige ist, wie man sich das hier vorstellen kann mit der Gleichung, Epsilon-Übergänge sind erlaubt, solange die Eindeutigkeit über die Kombination aus Zustand und Keller immer noch gewahrt ist. Das heißt, der Automat muss genau wissen, er darf höchstens eine Aktion zur Auswahl haben. Es kann sein, dass er keine zur Auswahl hat. Wenn zum Beispiel irgendwie wir in einen Zustand kommen, der überhaupt keine Übergänge mehr hat oder keine passenden, das ist okay. Der muss nicht vollständig sein sozusagen. Aber es muss nie die Situation kommen, wo der Kellerautomat sich irgendwie entscheiden müsste oder raten müsste, was er zu tun hat. Und das wird genau durch die Gleichung hier abgebildet, weil wir aus der Kombination, ohne Epsilon-Übergänge, aus der Kombination Zustand, Eingabe und was das Kellersymbol nur eine Möglichkeit haben müssen. Oder wenn wir sagen, okay, wir ignorieren die Eingabe, dann darf es da nicht einen Konflikt geben zwischen Epsilon-Übergängen und nicht Epsilon-Übergängen. Und das ist alles. Das gibt den Determinismus. Ja, nochmal dazu, Epsilon-Übergänge sind erlaubt. Das ist der große, wichtige Unterschied, wenn man so kommt, wenn man sagt, okay, wir stellen uns einen Kellerautomaten als einen endlichen Automaten mit Keller vor und gehen vom deterministischen endlichen Automaten aus, dann ist das der große Unterschied, dass plötzlich Epsilon-Übergänge erlaubt sind, solange die durch Kellersymbole immer noch deterministisch gemacht werden. Also der Keller hilft uns mit, den Determinismus zu haben. Wir schauen uns auch gleich ein Beispiel dazu an. Erstmal Fragen dazu. Eigentlich ist die Definition ganz einfach. Kann natürlich trotzdem sein, dass man es nicht auf Anhieb versteht. Aber wenn Sie nicht dazu fragen oder nicht verwirrt gucken, dann gehe ich davon aus, dass Sie es verstanden haben, dass es für Sie auch so einfach ist, wie ich das finde. Sie wollten gerade was fragen, glaube ich. Sie haben sich zumindest gemeldet. Fragen, sagen Sie mir keine Übungsaufgabenzahlen von folgenden Blättern. Ich habe das nächste Blatt schon aktuell. Also in Grenzen, also in der Mitte war AI, B, AI, und dann BI, und in den Rändern war B und B. Ach, Sie meinen diese Sprache A hoch I, B hoch I, W hoch R. Die Phasen zu wechseln. Darauf kommen wir gleich. Wir werden sehen, dass es Fälle gibt, wo man raten muss, und wir werden sehen, dass wir mit Determinismus nicht alles lösen können. Um Ihre Frage zum Thema hinzuführen. Nein, würde er nicht, weil er wahrscheinlich hier an der Stelle das Auffüllen des Speichers mit dem weitergehenden nächsten Zustand konfliktiert. Wir schauen uns gleich ein Beispiel an. Vielleicht kommen wir dann aufs Gleiche. Aber es hat, glaube ich, gerade keinen Sinn, über einen Automaten zu reden, den wir nicht da haben. Schauen uns mal dieses Beispiel hier an. Dieser Kellerautomat. Ich hoffe, wir sind uns alle einig, das ist ein Kellerautomat. Ja, ich sage einfach mal, es ist einer. Im Startsymbol ist S. Sollte ich dazu sagen, bei dem jetzt wissen Sie, das Startsymbol ist S. Damit haben wir wirklich einen ordentlich definierten Kellerautomaten. Und ich glaube, wir haben uns den letzte Vorlesung sogar mal angeschaut. Jetzt ist meine Verständnisfrage, die ich an Sie habe, ist dieser Automat deterministisch oder nicht? Wenn er nicht deterministisch ist, will ich wissen, warum nicht. Wenn Sie mir sagen, er ist deterministisch, hätte ich auch keine Begründung, auch wenn es dann vielleicht schwieriger zu begründen ist, wenn Sie einfach sagen, ja, es passt einfach immer. Aber zur Funktionsweise, was der überhaupt tut, das ist auch I, B hoch I, die Sprache, die der erkennt, weil wieder zwei Phasen. Erste Phase erfüllt den Keller und zählt die gesehenen A's. Dann springt er rüber in die zweite Phase, arbeitet die B's ab. Also er legt für jedes A, das er sieht, ein großes B auf den Keller, leert das wieder und wenn er fertig ist, springt er rüber und akzeptiert. Also bei Kellerakzeptanz und auch beim anderen Akzeptanzmodus kommt das Gleiche raus. Sie hatten eine Vermutung.
Ich hätte gesagt, er ist nicht deterministisch.
Nicht deterministisch, warum?
Weil wir einen im Zustand,
Genau.
Oder ein A rausfällt, ein A-Wesen und ein B rausholen. Also wir können gleichzeitig auch ein Epsilon-Wesen, aber ein S rausholen und ein B rausholen.
Genau. Wo ist der Konflikt zwischen welchen Übergängen? Sagen Sie, der Konflikt ist hier zwischen den beiden?
Nee, einmal zwischen dem S und dem S
genau.
Mit Epsilon und nochmal zwischen B und dem B mit Epsilon. Also A, B und Epsilon.
Genau, das ist der Konflikt. Also nicht zwischen den beiden hier, das könnte man denken. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, aber das ist didaktisch wertvoll, dass man so sehen kann. Genau, wir haben ein S oben auf dem Keller liegen und können einerseits ein A abarbeiten von der Eingabe, andererseits aber auch einfach weiterspringen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das heißt, schon deswegen, wegen diesen beiden Regeln für S, ist er nicht deterministisch. Genau aber auch wegen den beiden Regeln für B oben auf dem Keller, ebenso nicht deterministisch. Gibt es sonst noch Sachen, die den nicht deterministisch machen? Nein, hier hinten muss er einfach schauen, liegt ein B oben, kann er die nehmen, wenn ein B von der Eingabe kommt, liegt ein S oben, da gibt es keine Konflikte mehr. Das heißt, der Konflikt ist nur im ersten Zustand, da haben wir Nichtdeterminismus. So. Weitere Art, Nichtdeterminismus zu bekommen, wäre, wenn wir hier zum Beispiel noch eine Regel für B und B einführen würden und da irgendwas anderes mit dem Keller machen. Das würde uns auch Nichtdeterminismus geben. Das heißt, wir können auch ohne Epsilon-Übergänge Nichtdeterminismus drin haben. So. Kann man das reparieren? In diesem Fall kann man es reparieren mit dem Automaten hier. Erstmal ein neuer Startzustand, weil wir das leere Wort akzeptieren können müssen. Kann man sehen, leeres Wort ist drin, indem wir hier einfach durchrauschen. Das funktioniert. Dann, wenn A kommt, wechselt er in den Hochzählzustand und zählt entsprechend hoch, hier auch schon, dann rüber. Und ich hoffe, Sie sehen das wie ich, der ist deterministisch. Oder zweifelt da jemand dran? Zweifel ist gut, wenn Sie ihn begründen können. Man könnte vielleicht sagen, oh Gott, hier im Zustand Q0 haben wir zweimal ein Keller-Symbol B oben, zwei verschiedene Übergänge, aber das ist kein Problem, weil bei dem einen müssen wir ein A von der Eingabe abarbeiten, bei dem anderen B. Das heißt, das macht uns den Determinismus nicht kaputt. Und deswegen haben wir hier keine Probleme, keine Schwierigkeiten. Das heißt, hier können wir den Automaten reparieren und einen deterministischen draus bauen. Ja, allgemein. Fragen dazu? Ich hoffe, Sie stimmen mir alle zu. Das Konzept Determinismus in Kellerautomaten ist vielleicht ein bisschen komplizierter als bei endlichen Automaten, aber nicht so schwer. Wir müssen halt nur schauen, dass wir mit den Epsilon-Übergängen nicht durcheinander kommen und einfach alle verfügbaren Informationen, die der Automat hat, beachten, nämlich aktueller Zustand, Eingabe und Keller. Gab es Fragen? Ach so, ich meinte nach Zustand. Bei dem oben müsste man hier das löschen, wenn man nach Keller akzeptieren will. Aber da kommen wir gleich dazu. Bei deterministischen Automaten möchte man nur mit Keller akzeptieren. Bei deterministischen endlichen Automaten ist, Entschuldigung, nur mit Zustand akzeptieren. Ach. Bei deterministischen endlichen Automaten ist Keller im Allgemeinen eine schlechte Idee und das werden wir auch beweisen oder zumindest diskutieren. So, erstmal, wir haben ein neues Modell. Ja? Ja, klar. Von Q0, im unteren oder im oberen? Von Q0 nach Q1? Von Q0 nach Q1 gehen wir so. Das hier? Also, wenn Sie das zusammenziehen wollen, Q1, das ist ziemlich genau das obere, nur dass man hier einfach rüberspringt. Also hier ist sozusagen erste Phase Keller auffüllen und zählen. Rüberspringen, zweite Phase Keller leeren und runterzählen und dann wieder rüberspringen. Also die Epsilon-Übergänge sind nur Sprünge. Während hier die Epsilon-Übergänge entfernt sind, da ist das hier und das hier zusammen ist Auffüllen. Das erste Auffüllen ist das und das B hier ist das erste Rausnehmen, das erste Runterzählen. Der Übergang hier, dann nehmen wir schon den ersten runter, da zählen wir dieses B schon mit. Und deswegen steht hier das Gleiche dran, weil das auch schon Runterzählen ist. Frage beantwortet? Gut, danke. So, wir haben ein neues Modell, deterministische endliche Automaten. Ich habe schon angedeutet, dass wir jetzt eine eigene Sprachklasse haben. Deswegen sagen wir, eine kontextfreie Sprache heißt deterministisch kontextfrei, wenn sie von dem DPDA, also von einem deterministischen Kellerautomaten, akzeptiert wird. Und zwar in unserem Standardakzeptanzmodus, das hatten wir ja letzte Woche festgelegt, wenn wir es nicht extra sagen, ist Akzeptanz mit Zustand die richtige. Und hier steht es nochmal extra drin, bei deterministischen endlichen Automaten, die Sprachen, die mit akzeptierendem Zustand akzeptieren können, sind die deterministisch kontextfreien Sprachen. Und erstmal, ich habe schon gesagt, Akzeptanz mit Keller ist eine schlechte Idee in den meisten Fällen. Wie zum Beispiel hier das Lemma, das wir haben, wenn wir einen DPDA haben und er hat eine Sprache, die er mit Keller akzeptiert und da ist irgendein Wort U drin, dann können wir kein Wort akzeptieren, von dem U ein echtes Präfix ist. Das bedeutet, wenn wir so ein U haben, und das ist in der Akzeptanzmodus Kellersprache von einem deterministischen Automaten, dann können wir kein W mehr akzeptieren, das U als echtes Präfix hat. Also echtes Präfix heißt, da kommt noch ein nicht leerer Teil, sagen wir mal V hinten dran. Das kann dann niemals in der Sprache von einem Automaten sein. Warum? Oh, das war aber eine schnelle Meldung, ja?
Weil der Keller dann näher
abweichen. Genau. Wir haben hier einen deterministischen Kellerautomaten. Der muss, um U zu akzeptieren, nach Einlesen von U hier irgendwie einen leeren Keller haben. Und wenn der U einliest, landet er auch genau in dieser Konfiguration, die hier rauskommt. Da kann keine andere Konfiguration rauskommen, weil es deterministisch ist. In jedem Schritt ist klar, was er als nächstes tun muss. Das heißt, es kann nur genau eine Konfiguration hier rauskommen. Und weil er im Akzeptanzmodus leerer Keller akzeptiert, ist hier der Keller leer. Letzte Woche haben wir gesagt, was kann ein Kellerautomat in egal welchem Kellermodus tun, wenn sein Keller leer ist, wie kann er dann weiterrechnen? Gar nicht. Sobald der Keller leer ist, ist es vorbei. Bei nicht-deterministischen Kellerautomaten ist das überhaupt kein Problem. Da raten wir halt vielleicht das Keller rausnehmen. Da können wir sagen, okay, das verhindern wir durch Raten. Oder versuchen es durch Raten zu verhindern. Bei deterministischen können wir U nur akzeptieren, wenn wir den Keller leergeräumt haben. Ja? So, das heißt andersrum, wenn ich jetzt ein Wort habe, W, das aus U besteht und noch ein Stück V hinten dran, und ich arbeite auf W, dann muss ich nach diesem Anfangsstück U in genau der gleichen Konfiguration gelandet sein wie bei U alleine, weil der Automat ja nicht weiß, was hinten dran kommt. Das heißt, hier an dieser Stelle ist der Keller leer. Aber er kann nicht akzeptieren, weil da noch ein V dran hängt. Das heißt, alle Wörter UV mit V nicht leer werden nicht akzeptiert. So, eine Sprache, wo das der Fall ist. Alle W in AB Stern, Zahl der A's ist Zahl der B's. Die ist deterministisch kontextfrei. Wie kann man das sehen? Man baut sich einen Automaten, der einfach zählt. Er liegt einfach am Anfang, Startsymbol, wenn er ein A liegt, liegt da ein B auf den Keller. Und danach, wenn B kommt, nimmt das runter. Den haben wir schon gesehen. Moment, haben wir da ein Beispiel? Nee. Legt das einfach entsprechend auf den Keller und schaut dann immer wieder, auf den Keller liegen dann Symbole. Ich brauche jedes Symbol, heißt dann sowas wie A würde heißen, ich brauche jetzt noch ein A. Und wenn statt dem A ein B kommt, liegt da halt noch ein A drauf, weil dann zwei A's geschuldet werden. Das geht deterministisch einfach durch Durchlaufen und Zählen anpassen. Geht. Jetzt habe ich aber in der Sprache das Wort AB und ABAB. Das sind beide in der Sprache drin. Das heißt, wenn ich den angenommen, ich hätte den DPDA, der mit Keller akzeptiert, dann könnt ihr da zwar dieses AB akzeptieren, aber nicht ABAB. Das heißt, die Sprache kann ich nicht mit Akzeptanzmodus leerer Keller darstellen. Das heißt, im Gegensatz zu nicht-deterministisch kontextfreien Sprachen, allgemeinen kontextfreien Sprachen, ist es hier wichtig, welchen Akzeptanzmodus wir haben. Und bei Akzeptanzmodus leerer Keller können wir nur Sprachen haben, die sozusagen präfixfrei sind. Das heißt, wir haben von jedem Wort kein echtes Präfix mit drin. Ansonsten könnten wir nur das echte Präfix erkennen und das wäre doof. Das ist eine ziemlich starke Einschränkung und deswegen möchte man im Allgemeinen mit denen hier nichts zu tun haben und beschränkt sich auf den Akzeptanzmodus akzeptierender Zustand. Und ich glaube, man kann sogar auch bei deterministischen Es ist eine echte Inklusion, das heißt, man kann die alle immer noch simulieren, indem man dieses Kellersymbol drunter legt. Die Konstruktion, die wir uns letzte Woche angeschaut haben, wie man einen Automaten, der mit leerem Keller akzeptiert, auch mit akzeptiertem Zustand simulieren kann, kann man nachbauen, und zwar deterministisch, glaube ich. Das müsste gehen. Ja. So. Davon ausgehend sagen wir, die Klasse der deterministisch kontextfreien Sprachen, DCFL, ist eben die Klasse von allen kontextfreien Sprachen, die von einem deterministischen PDA mit dem Akzeptanzmodus akzeptierender Zustand akzeptiert wird. DCFL, neue Klasse. Ja?
Wenn wir uns einen Zustand bauen, der jedes A, was also ein B auf den Keller legt, können wir aber Wörter, die BA zum Beispiel nicht akzeptieren, oder?
Das hier? Also Sie meinen jetzt diese Sprache hier, deterministisch. Habe ich denn? BA ist auch in dieser, also von L. Nehmen wir es mal L. Das ist in L, das ist in L. Und BA ist auch in L. Der von eben nicht, das ist auch IB hoch E. Da müssten wir einen zweiten machen, der braucht zwei Kellersymbole. Aber ich glaube, den hatten wir sogar letztes Mal in der Vorlesung. Der würde halt einfach hingehen, wenn er im Zustand, wenn er ein S oben liegen hat, erstmal akzeptiert er. Wenn er ein S oben liegen hat, dann legt er ein B obendrauf, wenn er ein A einliest. Und wenn er ein B einliest, ein A obendrauf. Das geht dann so weiter. Müssen wir noch schauen, wie es mit dem Zustand richtig hin funktioniert. Das ist an der Tafel ein bisschen schwierig, das zu improvisieren. Aber im Endeffekt ist dann der Haupttrick, wenn ich ein B lese und ein B liegt oben, dann wird es gelöscht. Wenn ich ein A lese und ein A liegt oben, dann wird das A gelöscht. Wenn ich ein B lese und ein A liegt oben, dann lege ich zwei A hin, also ein weiteres A oben drauf. Und umgekehrt, jetzt muss man nur noch schauen, dass man akzeptiert, was in dem Fall geht mit, wenn ich ein leeres Stack-Symbol oben liegen habe, dann lasse ich das da liegen und gehe in den akzeptierenden Zustand. Und damit sollte ich die Sprache hier gleich viele A's und B's deterministisch kriegen. Weil ich hier jeweils für jede Kombination genau eine Regel habe, hier auch, und das passt. Und die Epsilon-Regel hat ein S oben liegen und kommt mit denen nicht in die Quere. Und mit dem Automaten kriege ich deterministisch die Sprache, die ich angeschrieben habe. Mit dem Akzeptanzmodus Zustand und mit der Argumentation hier, was eigentlich schon ein Beweis war, kann ich zeigen, ich kriege die aber nicht mit leerem Keller. Puh. Meistens geht das schief, wenn man so einen Automaten spontan zeichnet oder den direkt vorbereitet zu haben. Das hätte ich jetzt großes Glück. Genau. Die Klasse, die dadurch rauskommt durch deterministische Kellerautomaten, nennen wir DCFL für Deterministic Context Free Language, wieder Englisch abgekürzt, konsequenterweise. Ein Beispiel haben wir vorher schon gesehen, auch IB hoch I. Das war der Automat, den ich Ihnen als erstes gezeigt habe. Die Sprache ist deterministisch kontextfrei. Und die Sprache hier, gleich viele A's und gleich viele B's, ist ebenfalls deterministisch kontextfrei. So. Die eigentlich interessante Frage ist nun natürlich, ist das denn die gleiche Klasse wie bei den kontextfreien Sprachen? Sind die Klassen gleich? Da werden wir uns gleich anschauen. Bei den regulären Sprachen hatten wir gesehen, Determinismus oder nicht macht für die Ausdrucksstärke keinen Unterschied. Da werden höchstens die Automaten kompakter. Da wäre es eine natürliche Annahme zu sagen, hey, kommt hier das Gleiche raus. Aber da gucken wir gleich drauf. So, Vergleich der Klassen. Jetzt haben wir hier mal endlich eine richtig schöne Hierarchie stehen mit so richtigen Klassen, die nicht endlich sind. Die regulären Sprachen sind echt enthalten in der Klasse der deterministisch kontextfreien Sprachen und die sind echt enthalten in der Klasse der kontextfreien Sprachen. So, muss man natürlich erstmal beweisen. Die Inklusion, ohne echte Inklusion, ohne Ungleich, kriegen wir geschenkt. Jeder DPDA ist ein PDA. Das heißt, die Klasse der deterministisch kontextfreien Sprachen ist echt enthalten in der Klasse der kontextfreien Sprachen. Und ich hätte die sogar so definiert, eine kontextfreie Sprache heißt deterministisch kontextfrei, wenn und so weiter. Das heißt, die Inklusion kriegen wir geschenkt. Jede reguläre Sprache ist eine deterministisch kontextfreie Sprache. Warum? Wir haben für deterministisch kontextfreie Sprachen als Modell nur den DPDA. Das heißt, wir müssen hier eigentlich zeigen, angenommen, ich habe eine reguläre Sprache, repräsentiert durch irgendwas, was passt, kann ich immer ein DPDA draus machen. Wie? Ja? Also ein DPDA? Genau, aber womit fangen Sie an? Sie wollen hier zum DPDA. Was haben Sie links als Repräsentant für eine reguläre Sprache? Ein DFA. Sie könnten auch ein NFA oder sowas nehmen, aber dann machen Sie sich unnötig unglücklich. DFA ist eigentlich schon die PDA. Also wir bauen uns halt einen Keller, wir machen es so, wir hängen an jede Kante halt noch dran. Okay, K0 geht auf K0 für alle Sachen. Den Keller benutzen wir einfach nicht. Und dann können wir aus dem DFA sofort ein DPDA machen. Streng genommen ist ein DFA kein DPDA, das ist so ähnlich wie bei unserer Feststellung, eigentlich ist ein DFA kein NFA, aber man kann es sofort so interpretieren, indem man den Keller einfach ignoriert und nicht benutzt. Zack, kriegen wir das geschenkt. So, damit haben wir die Inklusion. Das haben wir jetzt schon. Weg. DCFL, CFL. Jetzt hätte ich gerne echte Inklusion. Können Sie mir ein Beispiel nennen für eine Sprache, die nicht regulär ist, aber deterministisch kontextfrei? Sie müssen kein gutes Gedächtnis haben. Ja. A hoch I, B hoch I. I Element N. Ja, das vergessen wir auf dem Übungsblatt des Öfteren. Vielen Dank für den Hinweis. Kann mir jemand noch ein Beispiel für eine Sprache nennen, die deterministisch kontextfrei ist, aber nicht regulär? Ich hatte sie eben hingeschrieben, gleich viele A's wie B's. W, Sigma Stern, W, A, gleich wie B. Kurze Wiederholungsfrage. Da müssen Sie nicht zeigen, dass sie nicht regulär ist. Das können Sie voraussetzen, überall. Zeigt man zur Not mit dem Pumping-Lemma oder mit am einfachsten mit der Fooling-Set-Methode, muss man wenig argumentieren. Und von da nach da kommen sie wie am einfachsten? Oh, das geht jetzt aber schnell. Ja? Genau, schneiden wir die mit A-Stern, B-Stern, kommen wir bei der raus. Abschlusseigenschaften immer wieder mal wiederholen. So. Das heißt, das können wir schon mal trennen. Jetzt kommt aber die eigentlich interessante Frage, weil wir ein neues Modell haben, kann das wirklich echt weniger als das andere? Und hier muss ich Sie jetzt ein bisschen enttäuschen oder vielleicht freuen Sie sich auch bei dem, was ich jetzt sage. Ich werde es jetzt gleich mit ein paar Resultaten zu deterministischen, kontextfreien Sprachen, nicht bombardieren, sagen wir mal, versorgen. Wir werden die aber nicht beweisen, weil die sehr fricklig sind. Also das Wichtigste, das Freundlichste, was dann deterministisch-kontextfreie Sprachen für einen tun können, die hatten wir eben gezeigt, die Klasse ist abgeschlossen unter Komplementbildung. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja, das ist ja einfach. Wir können ja einfach wie beim DFA die akzeptierenden und die nicht akzeptierenden Zustände vertauschen. Sagen Sie vielleicht, das ist so ein natürlicher Reflex. Aber das stimmt nicht. Aus zwei Gründen. Der erste ist, Sie können so eine Schleife haben, wo am Ende noch was auf dem Keller liegt und man springt die ganze Zeit mit Epsilon-Übergängen zwischen dem Akzeptierenden und Nicht-Akzeptierenden hin und her, wenn Sie die Eingabe fertig gelesen haben. Das kann passieren. Das heißt, wenn ich das jetzt hier vertausche, wird das gleiche Wort immer noch akzeptiert. Das ist ein Problem. Anderes Problem kann sein, der Ursprungsautomat akzeptiert irgendwas nicht, aber er akzeptiert es nicht, weil er einfach die Eingabe gar nicht fertig lesen kann, sondern einfach irgendwo mittendrin hängen bleibt. Das kann auch ein Problem sein, das muss man auch rausrechnen. Das heißt, man zeigt das hier, indem man sagt, okay, jeden DPDA kann man in eine bestimmte Normalform bringen, wo sichergestellt ist, dass er nach Erreichen des akzeptierenden Zustands keine Epsilon-Übergänge mehr macht und andere Sachen. Und das geht dann über mehrere Seiten der Beweis. Und dann sagt man, haha, und wenn man diese Normalform hat, dann kann man die Zustände vertauschen. Dahin zu kommen macht aber keinen Spaß und deswegen lassen wir das weg. So, das haben wir. Fragen dazu? So, und dann können wir eine Sprache angeben, von der wir wissen oder von der wir zeigen können, die ist kontextfrei, aber ihr Komplement ist es nicht. Und dazu verwenden wir erstmal die Sprache copy über dem Alphabet AB. Hatten wir schon mal definiert, ich schreibe es zur Sicherheit nochmal hin. Copy Sigma ist die Menge aller WW, W ist ein Sigma-Stern. Die ist nicht kontextfrei. Das haben wir schon ein paar Mal gezeigt. Ansonsten Abschlusseigenschaften draufwerfen oder was immer wir wollen. Das sollte für Sie kein Problem sein, zu sagen, die ist nicht kontextfrei. Wir können aber zeigen, und das ist nicht offensichtlich, dass das Komplement davon kontextfrei ist. Jetzt versetze ich Ihnen erstmal einen kleinen Schreck. Das wird eine Übungsaufgabe sein. Und dann sagen Sie vielleicht, oh Gottes Willen, keine Sorge, Sie kriegen Hilfe. Wir haben das in mehrere Schritte zerteilt und dann können Sie das einfach zeigen. Das Komplement von copy ist kontextfrei. Angenommen, das hier wäre deterministisch kontextfrei. Deterministisch kontextfrei ist abgeschlossen unter Komplement. Also können wir das Komplement bilden, kommen bei copy an, das ist deterministisch kontextfrei und damit auch kontextfrei. Widerspruch, kann nicht sein. Also, die ist kontextfrei, aber nicht deterministisch und die ist überhaupt nicht kontextfrei. Und damit haben wir ein Beispiel von einer Sprache, kontextfrei, aber nicht deterministisch. So. Und wenn Sie sich dann im Übungsblatt die Aufgabe genauer anschauen, mit den Tipps, die wir Ihnen dazu geben, sehen Sie recht schnell, warum diese Sprache gar nicht deterministisch kontextfrei sein kann. Die braucht nicht Determinismus in großem Maße. Weiteres Beispiel für eine Sprache, die nicht deterministisch kontextfrei ist, W, W hoch R. Das zu beweisen ist schwieriger. Gibt es ein Lemma, kann man die Neurot-Relation benutzen und ein paar Extras. Ich habe es in der Fußnote erwähnt, wie man das genau zeigt. Ich zeige Ihnen die intuitive Argumentation. Um ein Wort der Form W, W hoch R zu verarbeiten, geht eigentlich jeder PDA so vor, dass er W einliest und den Keller füllt, bis er bei der Mitte ist, das W einliest. Und danach arbeitet er das wieder ab. Der Trick ist, die Mitte muss er raten. Wir können auch einfach hier, wenn er hier an einer Stelle sagt, okay, ich habe jetzt hier die Mitte geraten, oder er versucht das ohne Raten zu machen, können wir ihm hier ein anderes Restwort unterschieben, das weiß er nicht, die können wir einfach vertauschen. Bei dem einen akzeptiert er, bei dem anderen akzeptiert er nicht. Können wir zwei finden und dann schieben wir ihm Fehler unter. So ist die Idee. Das heißt, die Mitte, ohne die Mitte zu raten, können wir W, W hoch R nicht erzeugen. Ist die intuitive Argumentation. Und das ist das größte Ausmaß von, begründen Sie, warum eine Sprache nicht deterministisch kontextfrei ist, was ich von Ihnen erwarte. Weil ich ja irgendwann auch mit der Vorlesung fertig werden muss und wenn ich zu viel Zeit auf deterministisch kontextfreie Sprachen und Beweise dazu verwende, können wir uns andere Sachen nicht mehr anschauen. Deswegen muss das Intuitive hier reichen, denn das wirklich zu beweisen wird schnell sehr frickelig und da hat ja keiner was davon. Also WW hoch R ist nicht deterministisch kontextfrei. Im Gegensatz dazu WC W hoch R. C ist ein neuer Buchstabe. Wenn der die Mitte markiert, dann geht's. Ja? Genau, genau. W. C darf nicht in diesem Sigma drin sein, dass wir mit dem wir das W hoch R machen. Also das dann in dem Alphabet, auf dem die Sprache definiert ist, sonst macht es keinen Sinn. Aber Zahl der Cs in W ist 0. Das muss gelten. Sobald es drin vorkommt, habe ich kein Markierungssymbol mehr und dann geht das nicht. Analog dazu, auch eine Sprache, die nicht deterministisch kontextfrei ist, ist auch I B hoch I mit I Element N vereinigt, auch I B hoch 2 I, I Element N. Kann man sich auch so vorstellen, der Automat speichert erst, liest erst die A's und speichert die Zahl der A's, entweder mit einem oder zwei Kellersymbolen jeweils, das kann er sich aussuchen, muss sich nur entscheiden, und danach vergleicht er mit den B's. Das Problem ist, da ich hier die Vereinigung habe und beide fangen gleich an, weiß ich nicht, ob ein A einem B entspricht oder ein A zwei Bs entspricht. Deswegen ist die auch nicht deterministisch kontextfrei. Klappt nicht. Sie wird deterministisch kontextfrei, wenn ich neue Buchstaben vorne dran schreiben kann, C und D zum Beispiel, die mir erlauben, das zu unterscheiden. Wieder so Signalbuchstaben. Mit denen kann ich es deterministisch machen. Ist dann halt eine andere Sprache. So. Vielleicht haben Sie es schon gemerkt, das hat Auswirkungen auf die Abschlusseigenschaften, solche Möglichkeiten. Wir haben keinen Abschluss unter Schnitt, Vereinigung, Mengendifferenz, Homomorphismus und Suffixoperator, unter anderem. Schnitt sieht man schnell, da kann man das gleiche Beispiel nehmen wie bei normalen kontextfreien Sprachen. Dieses A hoch I, B hoch I, C hoch J und A hoch I, B hoch J, C hoch J mit I und J aus N. Wenn ich die schneide, kommt auch I, B hoch I, C hoch I raus und die ist nicht mal kontextfrei. Das heißt, Schnitt klappt ja auch schon nicht. Und die sind deterministisch, weil jede von den beiden, hier zählt man A's hoch, B's runter und C's lässt man durchlaufen. Hier lässt man A's durchlaufen, B's hoch, C's runter. Geht beides deterministisch für sich, aber geschnitten, nicht mal kontextfrei. Vereinigung kriegen wir geschenkt, weil wir Abschluss unter Komplement haben. Kann man wieder die morgenschen Regeln draufwerfen, langweilig. Mengendifferenz genauso kann man aus dem auch rausrechnen. Mit eben kann man dann wieder, kann man glaube ich, Schnitt oder Vereinigung kann man dann mit dem ausdrücken, steht im Skript drin, ist nicht so wichtig. Homomorphismus, wir könnten dieses C hier rauslöschen, dann geht es nicht mehr, dann kriegen wir wieder das W, W hoch R, das heißt Homomorphismus geht auch nicht. Und Suffix ist schwieriger, da reden wir nicht drüber. Schnitt mit regulären Sprachen ist einfach. Da macht man einfach eine Produktautomatenkonstruktion. Man hat den DPDA und parallel dazu läuft dran multipliziert der DFA für die andere Sprache. Das geht. So könnte man auch Schnitt, wenn wir den Abschluss von den kontextfreien Sprachen unter Schnitt mit regulären Sprachen nicht gezeigt hätten, mit der Grammatik, hätten wir so auch mit Automaten machen können. Das funktioniert ja genauso mit so einer Produktkonstruktion. Inverser Homomorphismus ist einfach die Konstruktion von letzter Woche. Man baut sich so einen Automaten mit Zwischenspeicher, der rechnen kann in Zuständen. Das führt keinen Nicht-Determinismus ein, wenn er nicht vorher da war. Präfix ist schwierig, kann man auch wieder zeigen. Aber da kommt man dann wieder in den Bereich, wo man diese Frickelkonstruktionen braucht, die ich Ihnen bewusst erspart habe. So. Warum sind deterministische kontextfreie Sprachen interessant? Genug, dass ich mich verpflichtet gefühlt habe, hier zu erwähnen, ohne viel dazu zu beweisen. Erstens ist es eine große, mächtige Klasse von Sprachen unterhalb der kontextfreien Sprachen, die abgeschlossen ist unter Komplement. Das ist selten. Zweitens, das sind die Dinger, mit denen dann eigentlich die Compiler gebaut werden heutzutage. Die man kann zeigen, mache ich jetzt auch nicht, ist auch wieder zu fricklig, jede deterministisch kontextfreie Sprache ist nicht inhärent mehrdeutig. Und man kann es sogar so bauen, dass man eindeutige Grammatiken bauen kann, die direkt von DPDAs umgesetzt werden. Das nennen sich die LR0-Grammatiken und später die LRK-Grammatiken. Das sind die, die in Compilern wirklich drinstecken. Das jetzt wirklich durchzugehen, ist auch wieder zu viel Zeit. Bräuchte man eigentlich eine Compiler-Vorlesung, um sowas zu machen. Aber wenn Sie jetzt beschließen, sich mal durchzulesen, wie diese Grammatiken in Compilern eigentlich wirklich funktionieren, haben Sie jetzt die Chance, das richtig zu verstehen, weil Sie sagen können, ach, eigentlich ist das ja nur ein deterministischer Kellerautomat und den haben Sie schon verstanden, haben Sie das Schwierigste hinter sich. Und jetzt haben Sie die Chance, sich das leicht selber anlesen zu können. Und das ist der eigentliche Grund, warum die praktisch und nützlich sind. Außerdem werde ich es dann nachher in einem Beweis benutzen. Ja. Was ich dazu sagen sollte, weil es heute nochmal wichtig wird, diese ganzen Abschlusseigenschaften, die wir bisher kennengelernt haben, alle, bei allen Automaten, die wir uns bisher angeschaut haben, sind konstruktiv und berechenbar umsetzbar. Das heißt, wir haben immer gesagt, das ist abgeschlossen und haben dann eine Konstruktion angegeben, wie das geht. Das heißt, im Prinzip könnte man das direkt so runterprogrammieren, wenn man das wollte. Nicht immer effizient, aber es geht. Wenn wir irgendwie Abschlusseigenschaften durch andere Abschlusseigenschaften gezeigt haben, war das auch immer wichtig. Könnte man auch immer, also war das auch immer drin versteckt, könnte man zusammenbauen. jederzeit. Bei allen Sachen, die wir mit endlichen Automaten gemacht haben, auch mit denen hier, und bei denen wäre das genauso, auch wenn wir es nicht bewiesen haben. Das sollte man im Kopf behalten. Man kann auch manchmal Abschlusseigenschaft zeigen, ja, es gibt diesen Automaten oder diese Grammatik, aber wir haben keine berechenbare Art, das zu finden. Das ist ein bisschen doof, aber das gäbe es auch. Das wird gleich wichtig, dass wir das gezeigt haben. Und das, oder dass es eigentlich daraus folgt, auch wenn wir es nicht explizit gemacht haben. So, deterministische Kellerautomaten sind damit eigentlich aus meiner Sicht durch. Was Sie sich merken sollten, Determinismus darf Epsilon-Übergänge benutzen, solange es über den Keller sichergestellt ist, dass es deterministisch bleibt. Wir benutzen hier nur Akzeptanz mit Zustand, weil Keller keinen echten Sinn macht, weil wir diese Nicht-Präfix-Eigenschaft dann haben, das ist doof. Wir haben Abschluss unter Komplement, das ist nützlich, das werden wir gebrauchen. Und das Ganze liegt echt zwischen regulär und kontextfrei. Das sind so die Kernpunkte. Und dann war es das von meiner Seite erstmal zu deterministisch-kontextfreien Sprachen. Und wenn Sie keine Fragen dazu haben, kommen wir zum nächsten, zum eigentlichen Hauptthema heute. Gut. Räume ich mir mal die Tafel leer. Diejenigen von den Abschlusseigenschaften, wo das nett geht, wo ich Ihnen das auch gerade skizziert habe, stehen so im Skript. Diejenigen, wo es nicht nett geht, habe ich erwähnt, wo man es finden kann, aber da müssen Sie schon sehr leidenschaftlich sein, um sich das durchlesen zu wollen. Das erwarte ich nicht von Ihnen aus den Büchern, denn die Konstruktionen sind ein bisschen frecklig. So. Wir kommen jetzt zu Entscheidungsproblemen. Das große Thema, das ich erwähnt habe, ganz am Anfang und immer wieder, ist der Widerspruch zwischen Ausdrucksstärke und Handhabbarkeit bei Modellen. Die Frage, wir können mehr ausdrücken, aber plötzlich können wir weniger mit den Modellen arbeiten. Und eine Frage ist, was können wir überhaupt über Grammatiken oder Automaten aussagen, wenn wir die haben? Das modellieren wir erstmal als Entscheidungsprobleme, da hängen aber oft konkrete Anwendungsideen hinten mit dran. Zwei Entscheidungsprobleme für kontextfreie Grammatiken, die sozusagen nett sind, sind die folgenden oder drei. Das erste ist das Wortproblem. Das haben wir uns angeschaut, das Wortproblem für kontextfreie Grammatik. Da haben wir für den Fall, dass Sie in Chomsky Normalformen sind, einen Algorithmus kennengelernt, der, glaube ich, bei Ihnen allen recht gut ankam, der CYK-Algorithmus. Da habe ich aus den Übungen gehört, dass das gut lief in Übungsblättern. Das ist schon mal toll, das freut mich. Das ist ein gutes Zeichen für die Klausur. Und wenn wir eine allgemeine kontextfreie Grammatik haben, können wir die in Chomsky-Normalform konvertieren oder einen der anderen Algorithmen dafür verwenden. Hatten wir gesagt, O von N hoch 3, Wortproblem ist okay. Geht effizient, wenn man das als effizient bezeichnet. Anderes Problem, das wichtig ist, das Leerheitsproblem. Oder nicht wichtig, ist zumindest interessant, das zu wissen. Ich habe hier eine Grammatik erzeugt, die überhaupt irgendwas. Wir können uns Grammatiken vorstellen, wo das nicht der Fall ist. Ein Beispiel ist, wir nehmen als Produktionsmenge die leere Menge. Bisschen doof, aber geht. Oder ich habe nur Regeln in der Form S geht auf S. Das ist auch ein bisschen doof. Oder S geht auf A, A geht auf BB und B ist mir egal. Auch ein bisschen doof, wenn das alles Variablen sind. Das heißt, ich kann Grammatiken bauen, die leere Menge erzeugen, und zwar mehrere. Da gibt es nicht nur eine. Frage ist, kann man entscheiden, ob das der Fall ist, wenn man so eine Grammatik kriegt. Und das ist eine Übungsaufgabe für Sie, Algorithmus anzugeben, der mir bei einer kontextfreien Grammatik sagt, enthält die denn überhaupt ein Wort oder nicht? Genauso das Unendlichkeitsproblem. Kontextfreie Sprachen sind manchmal nicht unendlich, manchmal sind sie unendlich. Die Frage ist, kann man das an der Grammatik sehen? Und ja, das kann man auch in der Grammatik sehen, und zwar relativ einfach. Nicht ganz so einfach wie bei diesem Leerheitsproblem, aber doch sehr einfach. Eigentlich genauso einfach. Und das ist auch eine Übungsaufgabe für Sie. Müssen Sie jetzt nicht drüber nachdenken, das können Sie bei der Übung erledigen. Die Probleme sind effizient lösbar. Wenn man sagt, Polynomialzeit ist effizient, das kann man einfach so machen. Das sind nette Probleme. Das Problem mit diesen Problemen ist, das sind so ziemlich die einzigen netten Probleme bei kontextfreien Sprachen. Danach wird es sehr schnell fies. Das zu beweisen, ist ein bisschen schwieriger. Wir benutzen dazu dann erstmal ein anderes Problem. Das sogenannte Post'sche Korrespondenzproblem. Hat jemand von Ihnen davon schon mal gehört? In der GL1 vielleicht, theoretische Informatik 1. Nicht gemacht worden. Ich hatte letzte Woche am Anfang schon mal eine inoffizielle Rundfrage gemacht. Nicht, ist kein Problem. Wir holen es jetzt nach und den schwierigen Teil lassen wir einfach weg. So, Post'sche Korrespondenzproblem ist eins der Lieblingsprobleme, wenn man zeigen möchte, dass was nicht entscheidbar ist, weil es so schön einfach ist. Ich werde Ihnen zwei Varianten davon zeigen. Die eine ist vielleicht leichter zu verstehen, die andere ist dafür leichter zu benutzen. Sie können ja schauen, ob Sie das so sehen wie ich. Vielleicht finden Sie die eine leichter zu verstehen, die ich leichter zu benutzen finde und umgekehrt. Die erste, die wir haben, nenne ich die Homomorphismen-Variante. Da haben wir zwei Alphabete, Sigma 1 und Sigma 2 und zwei Homomorphismen vom ersten, von Wörtern über dem ersten Alphabet zu Wörtern über dem zweiten Alphabet. Eine Instanz des Post'schen Korrespondenzproblems besteht einfach aus den beiden Alphabeten und den beiden Homomorphismen. Das. Und die Frage, die man sich stellt, ist, gibt es eine Lösung? Und eine Lösung ist ein Wort, ein nicht leeres Wort, wo bei beiden Homomorphismen das Gleiche rauskommt. Einfach. Erstmal. Das heißt, gibt es ein Wort X, wo ich den einen Homomorphismus draufschmeißen kann und den anderen und das Gleiche kommt raus? Leicht. So, das ist die Homomorphismen-Variante. Wenn Sie sagen, ja, so richtig, Homomorphismen kann ich mich nicht drauf einlassen, gibt es noch die Domino-Variante. Zum Namen sage ich gleich was. Da haben wir ein Alphabet Sigma und eine Folge von Paaren von Wörtern. Und das heißt Domino-Variante, oder ich nenne es Domino-Variante. Domino-Metapher kommt nicht von mir, weil man sich das auch so vorstellen kann. Man hat so Domino-Steine. So. Und auf denen steht jeweils oben x1 und unten y1 und oben x2 und unten y2 und so weiter bis xn und yn. Vielleicht sehen Sie schon den Zusammenhang zwischen den beiden Varianten. Und eine Lösung ist eine Folge von Steinen. Steine dürfen mehrfach vorkommen, wo oben gelesen, also nicht genau die, sondern halt ein xi1, yi1 bis xik, yik, das gleiche rauskommt. Das heißt, ich habe hier so meine Steinsetzbausätze, endlichen Kasten von Steinen, jeweils oben und unten Wort. Und die Frage ist, kann ich die so zusammenpuzzeln, dass ich oben und unten das gleiche stehen habe in der Gesamtheit? So, wie hängt das zusammen? Ich sage, das sind zwei, ist eigentlich das gleiche Problem, nur auf zwei verschiedene Arten beschrieben. Will jemand was dazu sagen oder soll ich es einfach auflösen? Wenn ich hier mein A habe, sagen wir mal G von A, ich nehme mal A1 und so weiter, G von A1, G von H von A1, G von A2, H von A2 und G von A, sagen wir mal K, H von AK. So, das ist AK. Habe ich meinen Homomorphismus, jeweils die Ursprungsbuchstaben aus Sigma 1. Und ich habe die beiden Homomorphismen und Bilder. Kann ich auch sagen, okay, jedes Paar von Bildern entspricht einem Dominostein. Und diese Buchstaben aus Sigma 1 sind sozusagen die Namen von Dominosteinen, die wir bei dem zweiten nicht explizit machen. Und die Bilder sind jeweils die obere und untere Zeile. Das heißt, hier kann ich den oberen Homomorphismus ablesen, hier den unteren, G und H, und habe das Gleiche. Und eine Lösung ist ein Wort, wo beide Homomorphismen das Gleiche haben, oder eine Folge von Steinen, wo oben und unten das Gleiche steht, kommt genau das Gleiche raus. Mit Homomorphismen lässt sich es nachher leichter weiterarbeiten. Dominosteine sind anschaulicher und werden oft auch für die Lösung, dann, wenn man die Lösung hingeschrieben hat, gerne benutzt, wenn man das irgendwie visualisieren möchte. Und genau, so. Fragen dazu erstmal. An sich ist es einfach, ja?
Unten steht ja, die Wirkung ist eine Folge, die einfließen kann.
Genau.
Heißt das, muss wirklich genau ein Wort sein oder reicht es, wenn es Teilwörter sind? Da ist ja eine Folge von irgendwelchen Buchstaben.
Also es ist eine Folge hier, I1 bis IK von Indizes 1 bis N. Und jeder Index entspricht einem Paar von Wörtern. Beim Homomorphismus nehme ich ein Wort, auf das dann die draufgeworfen werden.
Ja, und hoffe, dass dasselbe Wort mal rauskommt.
Genau. Und hier nehme ich eine Folge von Steinen, bilde zu jedem das passende Paar und hoffe, dass das gleiche rauskommt.
Also nehme ich mir wirklich einfach ein Wort und nicht einfach willkürliche Buchstabenreihenfolge.
Ja, ein Wort ist doch eine willkürliche Buchstabenreihenfolge. Ach so, ja, aber denken Sie nicht an natürliche Wörter, wir sind ja formale Sprachen. Wörter sind einfach Folgen von Buchstaben für uns hier. Einfach eine Folge von Buchstaben. Nichts weiter. Das darf Obstsalat sein, wenn die Buchstaben aus Obstsalat in unserem Sigma drin sind, aber es hat keine Bedeutung. Es ist einfach nur eine Folge von Buchstaben. Da oben und da unten, die Folge ist auch einfach nur irgendeine Folge. Sie können da natürlich eine Bedeutung reinlesen, aber das ist egal. Wichtig ist nur, wir können aus den Stücken was zusammenpuzzeln, wo oben und unten das Gleiche rauskommt, beziehungsweise wodurch der Homomorphismus das Gleiche rauskommt. Da haben wir das. So, und der eigentliche Clou, was cool ist, wir machen daraus ein Entscheidungsproblem. Eingabe ist eine Instanz, das Poisson Korrespondenzproblem in der Domino-Variante oder in der Homomorphismen-Variante, das ist egal. Und die Frage ist, hat diese Instanz eine Lösung? Und der eigentliche Trick ist, dieses Problem ist unentscheidbar. Das heißt, ich kann mit nur zwei Homomorphismen ein unentscheidbares Problem kodieren. Das ist der eigentliche Trick, das ist, warum das so nützlich ist. Jetzt sagen Sie vielleicht, das glaube ich nicht. Und das glaube ich Ihnen, dass Sie mir das nicht glauben. Man beweist das durch einen Umweg über Turing-Maschinen, natürlich. Man reduziert das Halteproblem für Turing-Maschinen drauf. Und dazu muss man mehr Aufwand treiben. Da stand ich vor der großen, wichtigen didaktischen Entscheidung, zeige ich Ihnen das, was ich Ihnen heute zeigen werde, mein Poisson Korrespondenzproblem. Oder direkt von den Turing-Maschinen her. Das Poisson-Korrespondenzproblem hat den Nachteil, ich muss einfach sagen, das ist unentscheidbar. Wenn ich das richtig beweise, kann ich es Ihnen auch gleich auf den Turing-Maschinen zeigen. Aber das ist vielen Leuten zu frickelig. Nur ganz kurz die Idee skizziert. Es funktioniert so. Letzte Woche hatten wir die Konfiguration eines Kellerautomaten kennengelernt. Das war Bestandteil, Eingabe, die wir noch lesen müssen, Zustand und was der Keller enthält. Gibt genau an, was ein Kellerautomat gerade tut und was er als nächstes tun kann. Das ist alles, was wir über den Kellerautomaten wissen müssen, um zu wissen, wie er weiterrechnen kann. Genauso können wir die Konfiguration von der Turing-Maschine bestimmen. Die hat ihr Band. Das ist unbegrenzt lang, ist aber nur endlich viel vollgeschrieben. Die hat eine Kopfposition und die hat einen Zustand in der Kontrolle. Und das können wir modellieren als linke Bandseite ist ein Wort, rechte Bandseite ist ein Wort und Zustand. Das ist dann WL, Q, WA. Das ist alles, was wir wissen müssen, um zu wissen, in welchem eigentlichen Zustand oder in welchem Systemzustand sich eine Turing-Maschine befindet. Und das können wir, wenn wir das richtig kodieren, auch einfach nur als ein Wort schreiben, WL, Q, WA, indem wir einfach hier unterschiedliche Alphabete benutzen für die Zustände und das Ganze. Und das können wir hochziehen auf eine Sprache, indem wir extra Trennsymbole dazwischen hängen, viele Konfigurationen nebeneinander und sagen, das ist dann gültig, wenn die Zustände, die Konfigurationen immer aufeinander folgen und das schrittweise machen. Und der Trick ist genau diese Sprache der akzeptierenden Berechnung im Poisson Korrespondenzproblem zu modellieren, indem man sagt, okay, das Anfangsstück ist ein solcher Baustein, Dominostein, können ja eigentlich schief sein. Und die Übergänge macht man immer mit so tetrisförmigen Steinen oder eigentlich mit Auffüllsteinen, die das dann rüberhängen. Und darüber kann man das modellieren. Die Details sind fricklig und lang und deswegen lasse ich das Ihnen aus. Nachdem Sie schon so skeptisch geguckt haben, hätte ich gedacht, dass Sie da besser zuhören, wenn ich das erkläre. Und so kann man dann zeigen, dass das Ganze nicht entscheidbar ist. Indem man einfach die Sprache der gültigen Berechnung von Turing-Maschinen baut, das passend kodiert und immer die Konfiguration als Wörter auffasst und sagt, okay, wir haben die Sprache von allem, was bei einer Eingabe anfängt und bei was Akzeptierten aufhört und jeder Zwischenschritt stimmt. Und das kann man in diese Dominosteine oder Homomorphismen reinkodieren. Das wirklich zu machen, ist aber frickelig. Ich habe Ihnen ins Buch Hinweise gesetzt, wenn Sie das interessiert, wie man das wirklich zeigen kann. Aber wir machen das über das Postural Correspondence-Problem, um uns das zu sparen. Was auch geht, die ganzen Sachen, die wir hier über das Postural Correspondence-Problem machen, könnte man auch direkt auf solchen Kodierungen machen, wenn man etwas anders kodiert. Aber der Erkenntnisgewinn ist nicht so groß. Deswegen sagen wir einfach, Postural Correspondence-Problem ist unentscheidbar. Details kann man nachlesen und akzeptiert das einfach. Ich zeige Ihnen jetzt aber Beispiele, wo man dann sieht, vielleicht sieht, warum das hinterhältig ist. Einfaches Beispiel. Wir nehmen diesen Homomorphismus oder diese zwei Homomorphismen. Oder, wenn Sie das lieber wollen, diese Dominosteine. Also erstmal ist es klar zu sehen, man kann sich Instanzen bauen, die keine Lösung haben. Klar, wenn ich zum Beispiel einfach nur 0,1 oder sowas nehme, hat keine Lösung. Oder wenn ich 0,1, 0,1,0, 0,0, 0,1,0 nehme, wo unten immer länger ist als oben, hat auch keine Lösung. Kann nicht sein, das sind einfache ohne Lösung. Ja? Die dürfen gleich sein, wenn die gleich sind, hat es eine triviale Lösung, nämlich jedes beliebige Wort. Das ist okay. Die spannenden Fälle passieren woanders. Und man kann auch voraussetzen, dass nicht zwei auf das Gleiche abgebildet werden, weil die sind langweilig und tragen nichts zu einer minimalen Lösung bei. Schauen wir uns einfach mal den an. Wir wissen, dass es unentscheidbar ist. Das heißt, ausprobieren ist schon mal ein guter Weg und raten, weil es kann kein Patentrezept geben. Das heißt nicht, dass Ausprobieren der beste Weg ist. Aber in dem Fall ist es so, wenn wir eine Lösung haben wollen, müssen wir mit einem von diesen drei Steinen anfangen. Oh, ich nenne die auch mal ABC, damit wir den Bezug noch haben. Mit welchem von den drei Steinen müssen wir anfangen, wenn wir eine Lösung haben wollen? Ja. Achso, ich hätte jetzt ACB angefangen. Sie hatten gesagt ACB, genau. Warum müssen wir mit A anfangen? Dann hätten wir, aber wenn wir mit B können wir nicht anfangen, weil es mit 0,1 anfängt. Genau, bei C fängt es zwar mit 1,1 an, aber wir haben bei 1,0 einen Widerspruch. Das heißt, wir müssten mit A anfangen, 0,1. 0,0,1. So. Jetzt wissen wir, was wissen wir mit dem nächsten? Sie hatten gesagt, C muss als nächstes kommen. Also ich habe es jetzt vom Ende. Ach so. Bei 3 geht es am Ende, wir machen es aber von vorne. Also wir haben hier oben 0 und hier unten 0,1. Wir wissen, die müssen gleich sein, oben und unten. Das heißt, wir müssen jetzt mit einem weitermachen, wo oben 1 ist. Das ist in dem Fall einfach, das ist nur der hier. So. Jetzt haben wir hier 0,1,1 und hier 0,1,1,0. Mit dem hier werden wir jetzt fertig. Das können wir einfach durch Ausprobieren sehen. Und es ist auch der einzige. Wir müssen 0, 1, 1, 0. Wir müssen mit einer 0 anfangen. Das heißt, wir könnten jeden von den beiden nehmen. Mit dem werden wir aber fertig. So. Und das passt. Dominosteinvariante so. Mit Homomorphismen können wir auch sehen, G von A, C, B ist 0, 1, 1, 0,1 und H von ACB ist 0,1, 1,0 und 1. Ich habe hier mal die Malpunkte mit reingeschrieben, damit man es klarer sieht. 0,1,1,0,1, 0,1,1,0,1 passt. Das war ein sehr einfaches Beispiel, das ich mir mühsam ausgesucht habe, damit ich Ihnen ein einfaches Beispiel zeigen kann. So, das ist die kürzeste Lösung, ACB. Und es ist auch die einzige kurze Lösung. Ich weiß nicht, ob wir damit B noch irgendwie andere Lösungen kriegen können oder ob einfach alle ACB Plus Lösungen sind. aber das ist eigentlich auch egal. Ja, klar, also wenn ich eine Lösung habe, dann kann ich natürlich das Plus davon nehmen, dann ist das auch wieder eine Lösung, das ist dann ein bisschen langweilig, aber es geht. Und wenn man nur solche Beispiele sieht, dann denkt man, das positive Korrespondenzproblem ist nett. Vor allem, wenn man vergisst, dass es unentscheidbar ist. Nehmen wir jetzt die drei oder diesen Homomorphismus mit diesen drei Dominosteinen. Das ist fast der gleiche. Was haben wir hier? 0, 1. 0, 1, 0. Und 1. 1, 0, 1. Jetzt bin ich mal nicht fies und sage Ihnen, das schenke ich Ihnen, diese Instanz hat eine Lösung. Sieht jemand von Ihnen die auf Anhieb? Nein, das sieht man nicht. Die kürzeste Lösung hat die Länge 44. Und das ist nicht so einfach, das rauszufinden. Wenn Sie jetzt sagen, wie findet man das raus, sage ich natürlich, eigentlich ist es doch einfach, das Programm ist nicht so lang, mit dem man das durchprobieren kann. Und nachdem ich die Lösung hier gefunden hatte und wusste, okay, die Instanz hat eine Lösung der Länge 44, musste ich mir nur ein Programm schreiben, dass das mir ausrechnet. Und das lief dann auch nur eine Zeit lang und das war dann okay. Ich glaube, so 20 Minuten oder so waren das auf meinem Notebook. Das ging noch. Oder so nur 10. Die Explosion von da oben nach da unten ist aber eklatant. Und das zeigt, dass das Problem fieser ist, als man auf den ersten Blick denken könnte. Vor allem, wenn man rausfinden möchte, wie groß so eine Lösung ist oder ob es eine Lösung gibt, kann es heißen, dass man sehr lange suchen muss, bis die auftaucht. Ich meine, das Problem ist unentscheidbar. Das heißt, man kann nicht einfach hier eine Schranke annehmen, eine berechenbare. Das muss unberechenbar groß werden können. Also wenn man sagt, hier Größe der Homomorphismen, irgendwie eine Größendefinition dafür und dann minimale Lösungslänge, kann höchstens so und so groß sein. Die Funktion muss schneller wachsen als jede berechenbare Funktion, sonst wäre das Problem entscheidbar. Das heißt, es muss solche fiesen Instanzen geben. Damit kann man schon rumprobieren. Weil ich eh ein Programm dafür schreiben musste, dachte ich mir, ja, Sie können das wahrscheinlich besser als ich, aber es macht nichts, Sie können es dann runterladen. Ich habe Ihnen es auf die Homepage gestellt, habe links ein Skript gebaut. Es ist nicht perfekt, das heißt, die Eingaben müssen Sie im Code ändern, ist Python, ist aber trivial, das können Sie machen. Ich habe jetzt nicht extra irgendwie Kommandozeilenparameter oder so eingebaut, das hat es nochmal länger gemacht. Ich habe da auch ein Beispiel reingetan von einem, das angeblich Lösungslänge 75 hat. Ist unwesentlich anders, hat zwei Lösungen, minimale Lösung der Länge 75. Ich habe das auf meinem Notebook ausprobiert und dann irgendwann beschlossen, das ist jetzt keine gute Idee, also irgendwie bei Lösung der Länge 40 war. Ein bisschen hatte ich es optimiert, aber jetzt könnte man wahrscheinlich noch mehr optimieren. Dann habe ich es auf meinem Büro-Desktop-Rechner gepackt und der kam bis Lösung der Länge 75 und ist dann abgestürzt, weil er keinen Speicher mehr hatte. Das geht ganz schnell. Also wenn Sie das letzte Beispiel ausprobieren, wenn Sie es wirklich ausprobieren wollen und das letzte Beispiel nehmen, kann sein, dass es Ihren Rechner vernichtet. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich es schlecht programmiert habe. Aber ich habe es nicht offensichtlich schlecht gemacht. So, da habe ich Ihnen auch einen Link, im Skript steht auch ein Link zu einer Seite, wo Leute diese Lösungen ausprobiert haben. Da gab es mal eine Art Wettbewerb, gab es eine Webseite, wo Leute gesagt haben, okay, finden wir eine Lösung auf zwei Buchstaben hier, wo höchstens Bildlänge 3 da sind, irgendwas, was terminiert, wo wir aber zeigen können, die kürzeste Lösung ist möglichst lang. Dass es nicht terminiert, ist trivial. Sie können sich ganz schnell ein Beispiel schreiben, wo es nie eine Lösung gibt. Aber eine möglichst große, kürzeste Lösung finden, das war so die Herausforderung. Das ist gar nicht so einfach, wenn man da einfach rumsucht. Das ist so eine Mischung aus Intuition, Basteln und Computerpower, aber geschickter Computerpower. Das ist so ähnlich wie kleine Turing-Maschinen oder falls Sie es kennen, diese fleißigen Biber. Das sind Turing-Maschinen, die haben nur ein Bandsymbol. Die haben eine feste Zahl von Zuständen und die sollen möglichst viel auf dem Band vollschreiben, aber doch terminieren. Kann man irgendwie mit 3 Zuständen und nur einem Bandsymbol kann man irgendwie, glaube ich, 1000. Nee, sie haben 2 Bandsymbole, also Band beschrieben, Band nicht beschrieben, klar. Aber mit einer festen Zahl von Zuständen kann man trotzdem sehr große Wörter erzeugen. Und das ist sowas Ähnliches bei denen, kleine Sachen. Das nur als Illustration, warum das Ganze so hinterhältig ist, auch wenn man es dem nicht zutraut, diesen Beispielen. Ja, das hier können Sie überprüfen. Code habe ich Ihnen, ist jetzt schon downloadbar. Link haben Sie noch nicht, kriegen Sie aber im Logbuch und im Skript. Und außerdem, das ist trivial für Sie, Sie haben eine mehr Programmiererfahrung als ich wahrscheinlich, weil Sie häufiger programmieren. Deswegen können Sie das wahrscheinlich schnell runterprogrammieren, wenn Sie sich da durchprobieren. So. Wir halten fest, Postgres-Korrespondenzprobleme einfach zu definieren, aber schwer zu lösen. In der Tat sogar unentscheidbar. Und jetzt benutzen wir das Ganze. Erstes unentscheidbares Problem. Oder erstmal erstes Problem. Ich habe noch nicht gesagt, dass es unentscheidbar ist. Ich nenne es das Schnittproblem. Ich kann es vor allem auf Englisch als Intersection Emptiness. Ich kriege zwei kontextfreie Sprachen und wir wissen, also zwei kontextfreie Grammatiken, und ich möchte wissen, haben Ihre Sprachen mindestens ein Wort gemeinsam? Kann ja nicht so schwer sein. Genauso, ich kriege zwei DPDAs, machen wir es mal ein bisschen einfacher als kontextfrei, machen wir deterministisch kontextfrei. Haben die ein Wort gemeinsam? Ist einfach. Denkt man so. Ist einfach leicht definiert. Und das Problem ist, beide Probleme sind unentscheidbar. Hoch. Wie zeigt man das? Indem man einfach das Postgres-Korrespondenzproblem drauf reduziert. Das machen wir jetzt genau. Die Idee ist, wir nehmen eine Instanz in der Homomorphismen-Version, also vor allem die zwei Homomorphismen, und dann konstruieren wir deterministische PDAs, einen für jeden Homomorphismus, so, dass der Schnitt genau dann, da steht leer, es müsste nicht leer heißen, genau dann nicht leer ist, wenn die Instanz eine Lösung hat. Das ist der Trick. Und wie die genau aussehen, dazu schauen wir uns folgende Sprachen an. Wir nehmen einfach die Sprachen hier. Wir kodieren sozusagen unsere Dominosteine oder unsere Buchstaben. Das sind die Buchstaben aus Sigma 1. Einer für jeden Dominostein. Und die schreiben wir in umgedrehter Reihenfolge links hin. Dann kommt ein Trennsymbol, das nicht in den Alphabeten drin ist, das uns sagt, hier, hört auf. Und rechts kommen einfach die entsprechenden Bilder. Und das machen wir für beide Homomorphismen oder für beide Dominosteine. Das heißt, wir sagen sozusagen, hier Stein 1 erzeugt G von A1, Stein 2 erzeugt Bild von Stein 2 oder halt A2 erzeugt G von A2 bis N und das Bild davon und das gleiche auch für H. Das heißt, wir zersägen unsere Steine, legen die entsprechenden Wörter rechts hin, dann Trennsymbol und links die Bezeichner von den Steinen in umgekehrter Reihenfolge. Und das machen wir für beide Homomorphismen. So, ich zeige das Ganze für DPDAs, denn dann folgt es für kontextfreie Grammatiken automatisch, weil wir jeden DPDA mit der Triple-Konstruktion in eine kontextfreie Grammatik konvertieren können oder hoffentlich bald können. Und woran sieht man oder sind die denn überhaupt deterministisch kontextfrei, diese Sprachen? Sieht man das? Ist das klar? Habe ich Mist gebaut? Lüge ich Sie an? Oh, eine Meldung schon, einer. Oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich glaube, ich nehme Sie. Entschuldigung.
Das ist ja so ganz intuitiv, irgendwie W hoch R.
Aha. W hoch R mit Trennsymbol. Oh, das brauchen Sie gar nicht.
Auf jeden Fall, dann wird man den Homomorphismus, die einfach umbenennen
kann. Sie brauchen auch keinen, also Sie brauchen den Homomorphismus im Automaten, aber sonst nicht. Also Sie müssen ihn nicht irgendwie auf die Sprache draufwerfen. Außerdem dürfen Sie bei deterministisch kontextfreien eigentlich keinen Homomorphismus benutzen. Müssen Sie aufpassen. Was wollten Sie sagen? Im Grunde war das auch beides dann richtig. Die Idee ist, wir lesen erstmal diesen Teil AN bis AI. Bis A1 und legen in jeden Schritt für AN G von AN auf den Keller. Dann für AN-1 G von AN-1 und so weiter und so fort, was es ist. Wenn wir zum Trennsymbol kommen, schalten wir um in die nächste Phase und dann vergleichen wir nur noch. Und der Automat, der rauskommt, ist der hier. Startsymbol ist S. Bandalphabet ist Sigma 2 vereinigt Gatter. Sigma 2 vereinigt S. Also wir nehmen Gamma ist Sigma 2 vereinigt S. Ich hatte letzte Woche gesagt, dass wir manchmal, wenn uns das opportun ist, auch Terminale aufs Bandalphabet werfen, das ist nicht verboten. Und das ist so ein Fall, wo es einfacher ist. Hier ist die erste Phase. Da lesen wir einen Buchstaben ein. Damit ist sichergestellt, dass das nicht leer ist. Leere Lösung ist keine Lösung. Es muss eine echte Lösung sein. Schieben dann GS auf den Keller und haben sowohl das S unten als auch ein S oben, damit es kein Chaos gibt. Das ist nicht unbedingt nötig, aber es macht es hier einfacher, das zu definieren, weil wir sonst für jedes mögliche Symbol was definieren können müssten. So müssen wir es nur fürs S, den Übergang definieren. So. Dann machen wir das weiter. Für jeden Buchstaben, den wir hier vorne sehen, also das ist jetzt für G der Fall, für H geht es genauso, legen wir unter das S G von A. Für jeden Buchstaben A, den wir sehen. Einfach das Passende drauf. Und wenn irgendwann das Trennsymbol kommt, das hier oben, nehmen wir das Trennsymbol, überspringen wir einfach, nehmen das S runter und arbeiten nur noch die Buchstaben ab. Da ist ein Vorteil, dass ich hier das B stehen habe, dann kann ich das einfach aufschreiben. Dadurch, dass Sigma 2 auf meinem Keller-Alphabet mit drauf ist, geht das dann einfach so als Spazierung durch. Und das arbeiten wir runter. Und wenn wir dann das S sehen, das wir vorher hier mit draufgelegt hatten, kriegen wir gesagt, okay, Speicher ist fertig abgearbeitet. Wenn jetzt die Eingabe fertig rum ist, dann akzeptieren wir. Und ansonsten hängen wir da und sagen, nee, da dürfte nichts mehr kommen. Oder sagen so, nee, da müsste noch was kommen. Oder falscher Buchstabe, geht sowieso nicht. Und dann war es das. Deterministisch kontextfreie Sprache. So, jetzt sind wir eigentlich fertig. Warum? Wenn der Schnitt von den beiden nicht leer ist, dann haben wir ein Wort, wo links die Lösung gespiegelt steht vom Trennzeichen und rechts haben wir hier und hier das Gleiche. Also wenn wir was haben, W ist aus L von G geschnitten L von H, genau dann, wenn W gleich AN, A1, G von A1 bis AN, das ist ein Homomorphismus, die kann ich hier einfach zusammenziehen. Und W gleich AN bis A1 für H von A1 bis AN mit A1 bis AN Element Sigma 1 und N größer gleich 1. Das heißt insbesondere, dass die beiden gleich sind und da das hier mindestens eine Länge von 1 hat, was hier sichergestellt ist und hier, haben wir eine Lösung für das Pauschsche Korrespondenzproblem. Genauso, wenn wir eine Lösung haben, drehen wir die einfach um, dann steht hier was und hier unten muss das Gleiche stehen. Zack, fertig. Das heißt, wir haben genau die Lösung des Pauschschen Korrespondenzproblems da reingeworfen. Fertig. Wo wir gerade dabei sind, die gleiche Sprache hier, die gleichen Sprachen, können wir auch mit der deterministischen, kontextfreien Grammatik bauen. Gleiche Idee, wir nehmen Startsymbol, das schmeißt nach links die Teile und nach rechts die Teile, können wir jede von den beiden Sprachen auch mit einer eindeutigen kontextfreien Grammatik, wenn ich eben deterministische Grammatik gesagt habe, war das Unsinn, mit einer eindeutigen kontextfreien Grammatik genauso machen. Das heißt, selbst wenn wir Grammatiken geschenkt bekommen, wo wir uns garantiert, dass die eindeutig sind, können wir die gleichen Probleme daraus rausziehen, wenn wir später nochmal benutzen. Fragen dazu. Trick ist wirklich ganz einfach. Das Pauschsche Korrespondenzproblem ist so schön einfach zu definieren, Instanzen davon, dass wir die einfach in so eine Sprache reinhängen können. Und wenn der Schnitt von den beiden Sprachen hier nicht leer ist, genau dann haben wir eine Lösung für das Pauschsche Korrespondenzproblem. Angenommen, Schnittlehre wäre entscheidbar oder dieses Schnittproblem, dann könnten wir das Pauschsche Korrespondenzproblem damit auch lösen, indem wir einfach direkt aus dem Instanz die Automaten bauen und in unseren angenommenen Löser reinwerfen. Kann also nicht entscheidbar sein. Und damit ernten wir noch mehr. Weitere Probleme, die interessant sind, das Universalitätsproblem. das hatten wir bei endlichen regulären Sprachen auch schon angesehen, erzeugt die Sprache denn die Altsprache? Ja oder nein? Das Inklusionsproblem, liegt Inklusion zwischen zwei Sprachen vor, von kontextfreien Grammatiken? Das Äquivalenzproblem, sind zwei gleich? Das Mehrdeutigkeitsproblem, das ist neu, wir kriegen eine Grammatik, die Frage ist, ist die mehrdeutig? Und das Regularitätsproblem. Die Frage ist, ist die Sprache denn regulär, die wir hier definiert bekommen haben mit der kontextfreien Grammatik? Und alle sind unentscheidbar. Jedes einzelne von denen. Und das zeigen wir jetzt noch. Wir fangen an mit dem Universalitätsproblem. Das ist unentscheidbar. Die anderen zwei kriegen wir dann geschenkt. Weil Sigma Stern eine kontextfreie Sprache ist. Und kann man sagen, Sigma Stern Teilmenge von der Sprache, genau dann, wenn sie gleich sind und gleich sowieso, und das ist hier schon unentscheidbar. Das heißt, wir müssen erstmal eine Universalität zeigen. Mehrdeutigkeit folgt aus einer Variation von dem Beweis, den ich gleich gezeigt habe, das werden wir auch schnell zeigen können, und Regularität ist dann nochmal ein neuer kleiner Beweis, der aber auf das zurückgeht. Aber ich glaube, ich sollte erstmal sagen, warum das interessant und wichtig ist. Dass Universalität unentscheidbar ist, heißt, dass wir kontextfreie Grammatiken nicht minimieren können. Zumindest nicht unter sinnvollen Größenmaßen. Wir sollten doch davon ausgehen, dass Sigma Stern nur eine oder endlich viele minimale Repräsentationen hat, egal wie sie Größe von kontextfreien Grammatiken definieren, damit es sinnvoll ist. Angenommen, wir könnten kontextfreie Grammatiken zuverlässig minimieren. Da müssten wir nur unseren Minimierer draufschmeißen und schauen, ob die Repräsentation von Sigma Stern rauskommt. Das geht aber nicht. Also kann es so einen Minimierer nicht geben. Mehrdeutigkeit nicht entscheidbar. Wir haben immer diese Übungsaufgaben, beweisen oder widerlegen Sie, die folgende Sprache ist mehrdeutig. Die Grammatik ist mehrdeutig. Kann man nicht mit einem Patentrezept lösen. Wenn es dafür einen einfachen, wenn es dafür überhaupt einen Algorithmus gäbe, wäre es entscheidbar. Das heißt, wir können Ihnen nicht einfach sagen, machen Sie genau diese Schritte und Sie kriegen immer die Antwort raus, ist mehrdeutig oder nicht. Ist unentscheidbar. Also muss es irgendwie schwer sein. Regularität, genauso. Zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist. Schon bei einer kontextfreien Sprache. Sie haben eine kontextfreie Grammatik und müssen die Aufgabe lösen, ist diese Sprache regulär. Das ist nicht entscheidbar. Das heißt, da gibt es auch kein Patentrezept. Selbst für kontextfreie Sprachen können wir nicht einfach sagen, werfen Sie 5-mal Pumping Lemma und 3 Abschlusseigenschaften drauf und das klappt immer. Irgendwas von denen. Da muss immer irgendwie eine Schwierigkeit mit drin stecken. Und genauso kann man zeigen, dann für größere Sprachklassen, die es noch gibt, für die ist dann Kontextfreiheit nicht entscheidbar. Deterministische Kontextfreiheit ist auch nicht entscheidbar für kontextfreie Grammatiken. Also all diese Sachen, fast immer ist es so, ich habe was Größeres, ist das Kleinere drin ausdrückbar, ist fast immer nicht entscheidbar. Einzige Ausnahme ist, für deterministisch kontextfreie Grammatiken können Sie, Sprachen können Sie entscheiden, ob die regulär sind. Das geht. Und bei denen ist sogar das Äquivalenzproblem entscheidbar. Das ist aber alles andere als trivial. Äquivalenzproblem für deterministisch kontextfreie für DPDAs ist erst 1997 gelöst worden. Untersucht worden ist es seit den 60ern mindestens, wenn nicht noch früher. 97 kam der Konferenzartikel, 2002 der Zeitschriftenartikel. Senizerk hat das gezeigt und dafür dann den Gödel-Preis bekommen. Das ist nicht ein Nobelpreis, aber sehr angesehen. Das ist einer der höchsten Preise, die man so als Informatiker kriegen kann. Ja, der Gödel-Unvollständigkeitssatz, genau der so die Grenzen der Mathematik als Thema überhaupt eingeführt hat, nachdem ist der Preis benannt. Der Artikel, der erste Artikel, Konferenzartikel zu dem Äquivalenzproblem für DPDAs, hat, ich glaube, 166 Seiten in Zeitschriftenseiten. Das heißt, er hat ein Vielfaches des Umfangs von einem Skript selbst jetzt. Es ist zwar über 200 Seiten, aber das Skript ist relativ groß geschrieben. Der ist klein geschrieben, das heißt, allein der Zeitschriftenartikel hat 166 Seiten und ich habe mir den mal ausgedruckt, ich musste den in zwei Teile teilen beim Heften, weil meine Heftklammer nicht lang genug waren, ich habe ihn nicht ganz gelesen. Es gibt eine Vereinfachung, die hat nur 56 Seiten. Ich glaube, die wäre auch noch länger als das Skript. Und es gibt noch einen anderen Beweis, der ist aber auch noch schwer. Das heißt, das machen wir dann nächste Woche. Inklusionsproblem ist aber auch für DPDAs unentscheidbar. Und das ist ganz selten so, dass Sie ein entscheidbares Äquivalenzproblem haben, aber ein unentscheidbares Inklusionsproblem. Gibt es nur 3 oder 4 Sprachklassen, bei denen das so ist. So, aber genug abgeschwiffen. Wir zeigen jetzt mal Universalität ist nicht entscheidbar. Das ist kurz. Ich würde es fast auswendig machen, aber dann vertue ich mich wieder. Okay. Behauptung: Universalität für CFGs ist nicht entscheidbar. Ich nehme mir eine Instanz des Postischen Korrespondenzproblems. Und dann konstruiere ich WPDAs, AG und AH für LG und LH wie vorher. Also die beiden hier. So. Dann existieren. Und dann können wir DPDAs fürs Komplement konstruieren. Also wir können es noch nicht, oder wir können es nicht, weil ich den Beweis ausgelassen habe, aber es geht durch den Abschluss unter Komplement konstruktiv. Ich nenne die mal AGK und AHK konstruieren. Und zwar berechenbar mit L von AKG gleich L von AG Komplement und L von AKH gleich L von AH Komplement. Das geht. Dann werfen wir die Triple-Konstruktion drauf und machen aus diesen DPDAs für die Komplemente kontextfreie Grammatiken. G, G, K und G, K, H aus A, K, G und A, K, H. War auf diesen Umfragebögen eigentlich eine Frage zur Schrift von mir an der Tafel? Wie praktisch. Okay, also wir nehmen die DPDAs für Sprachen wie vorher, dann komplementieren wir die, das geht berechenbar, weil es da auch eine Konstruktion gibt, die war uns aber zu anstrengend, die haben wir nicht angeschaut. Dann wandeln wir das Ganze in kontextfreie Grammatiken um mit der Triple-Konstruktion. Das können wir noch nicht ganz so gut, aber das üben wir nächste Woche nochmal und schauen wir uns nochmal genauer an, dann ist das auch kein Problem. So, dann konstruieren wir eine kontextfreie Grammatik G für die Vereinigung von den beiden. Kontextfreie Grammatik für die Vereinigung von zwei kontextfreien Grammatiken baut, ist kein Problem. Das haben wir ganz am Anfang gemacht. Wir schauen, dass ihre Alphabete disjunkt sind, also ihre Variablenalphabete, machen neue Startsymbole, das einfach auf die beiden Startsymbole umlenkt. Nun gilt: L von G ist L von G, KG vereinigt L von G, KH. Das ist L von A, KG. Das waren die beiden Komplement-PDAs, die PDAs. Das ist das Komplement von AG, vereinigt mit dem Komplement von AH. Und das ist das Komplement von LG, vereinigt mit dem Komplement von LH. Und das ist, die Morgan'sche Regel, juhu, das Komplement vom Schnitt von den beiden. Also, L von G ist Sigma Stern, genau dann, wenn LG geschnitten LH Komplement gleich Sigma Stern. Das ist genau dann der Fall, wenn LG geschnitten LH gleich leere Menge. Umweg hätten wir uns sparen können, wir hätten gleich sagen beliebige und das dann drauf reduzieren auf das Schnittproblem. Das da ist unentscheidbar, weil es uns das Postsche Korrespondenzproblem löst, beziehungsweise weil wir diese Schnittlehre vorgezeigt haben. Also muss das da unentscheidbar sein, weil wir von hier nach hier in lauter berechenbaren Schritten kommen, indem wir diese Dinger bauen. Das geht alles mit berechenbaren Konstruktionen, die man zur Not auch von Hand durchführen kann. Wobei wir die Komplementierungskonstruktion hier erstmal nachlesen müssten, die habe ich Ihnen geschenkt. Das heißt, Universalität kann nicht entscheidbar sein. Fertig. Das haben wir da. Mehrdeutigkeit. Ich hatte Ihnen gesagt, dass da oben kann man auch durch eindeutige kontextfreie Grammatiken erzeugen. Das sind Sie mir hoffentlich, glauben Sie mir sofort. Sie haben dann Regeln, sagen wir mal, SG geht auf A, nennen wir es mal AG, und dann G von A für alle A in Sigma 1. Und AG geht auf das Gleiche. Und dann haben wir noch die Abschlussregel, AG geht auf Ding. Die muss eindeutig sein. Warum? Weil wir eigentlich anhand der Linksableitung immer vorgehen können. Nur beim letzten Schritt müssen wir schauen, die letzte Ableitung muss... anhand der Linksableitung können wir jedem AI am Anfang hier eindeutig so eine Regel zuordnen und daraus teilt sich das einfach auf. Die ist eindeutig. So. Jetzt baue ich mir aus den beiden, nennen wir die mal GG und GH, jetzt baue ich mir aus den beiden wieder eine Grammatik für die Vereinigung. Mit S geht auf SG oder SH. Dann ist die Grammatik mehrdeutig, genau dann, wenn es ein Wort gibt, das hier drin liegt und hier drin liegt, also in beiden da oben, weil wir die eindeutig gebaut haben. Jede von den beiden ist eindeutig, das heißt, wenn es ein Wort gibt, das mehrdeutig ist, muss es in beiden liegen. Das heißt, es muss im Schnitt von den beiden liegen und damit können wir Schnittlehre entscheiden, aus der Mehrdeutigkeit raus. Kann also auch nicht entscheidbar sein. Das heißt, es fehlt nur noch die Regularität. Erstmal Fragen hierzu. Jetzt, wo ich es weggewischt habe, ist natürlich einfacher zu fragen, hätte ich mal vorher fragen sollen.
Müssen wir bald auch wieder Reduktion machen?
Bitte?
Müssen wir selber wieder Reduktion entwickeln, zum Beispiel auch für unsere Vorlesung?
Naja, viele Unentscheidbarkeiten werden wir nicht mehr machen. Auf diesem Blatt ist keine. Wenn Sie jetzt so fragen. Es ist eigentlich, die einen Sachen sind eigentlich sehr einfach. Ich muss mal überlegen. Ja, das ist auch wieder wahr. Ich musste die auch nachlesen teilweise. Ich habe suchen müssen, wie ich die geschickteste Kombination habe, wo das alles möglichst schön zusammenfällt. Das war nicht so einfach. Wie ich möglichst viel mit möglichst wenig Aufwand zeigen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Das war schön. So, Mehrdeutigkeit hatten wir. Aber eigentlich sind Reduktionen das Coolste überhaupt. Das sind ja noch einfacher, das sind ja schöne. Ich meine, schlimm wird es, wenn man die Sachen erst brutal kodieren muss. Aber das hier ist ja eigentlich keine Kodierung. Ah, apropos Kodierung. Sie sind ja sehr gnädig mit mir. Hier brauche ich eigentlich ein unbegrenzt großes Alphabet. Weil da brauche ich einen Buchstaben für jeden Buchstaben aus Sigma 1, da einen für jeden aus Sigma 2 und mein Trennsymbol. Das ist Verschwendung. Man kann das auch mit zwei Buchstaben machen, indem man einfach diese Sachen kodiert. wenn wir Sigma 1 haben, das habe ich rote Knall, aber ist egal. Ich nenne die mal B1, damit sie nicht bis BK. Einfach so, das heißt nicht, dass das die Reihenfolge hier vorgibt, sondern nur, dass ich die unterschiedlich benenne. B ist auch schlecht. X. X ist zwar auch anders vergeben, aber das macht nichts. So, dann kann ich die kodieren. X1 als AB hoch 1, X2 als AB hoch 2 und so weiter. Bis XK nach AB hoch K und Gatter nach 2A zum Beispiel. Und rechts mache ich dann auch weiter, die kann ich dann auch entsprechend kodieren, wie ich das möchte, einfach mit einem effizienten Code oder sowas. Und dann geht das auch zweibuchstabig. Das klappt bei kontextfreien Sprachen wunderschön. Es gibt andere Sprachklassen, wo das nicht so schön klappt und da hat man dann viel Ärger damit. Aber es geht auch. So. Das war eine meiner allerersten Veröffentlichungen im Rahmen der Promotion, wo bei einer Sprachklasse das Inklusionsproblem, die das gezeigt hatten, nur für unbegrenzt große Terminalalphabete. Die haben unbegrenzt, also nicht unendliche, aber unbeschränkte Alphabete erwartet, was nicht das war, was man wollte. Und 15 Jahre lang hat es keiner gemerkt gehabt. Hat jemand anders das gemerkt? Und dann hatte ich, nachdem ich 3 Jahre lang versucht habe, den Artikel zu verstehen, irgendwann spontan die Idee, wie man es lösen kann. Und das war dann nur noch 50 Seiten runterschreiben und viel Gefrickel fast schon. Und dann habe ich das rausbekommen, diese auf 2 runtergebracht. Da war ich dann sehr froh. Und das war so mein Start in selbst ausgewählte Themen. Aber das ist nicht immer einfach, die Sachen rauszurechnen. Gut, Regularitätsproblem. Jetzt reduzieren wir das Universalitätsproblem für kontextfreie Grammatiken auf das Regularitätsproblem. Wir kriegen eine beliebige kontextfreie Grammatik. Und wir sagen, Sigma hat mindestens 2 Buchstaben und wir nennen die mal A und B. Wenn ich nur einen Buchstaben in Sigma habe, ist das Universalitätsproblem entscheidbar. Warum? Ich habe eine kontextfreie Grammatik, die hat nur einen Terminalbuchstaben. Ja, das ist ein unäres Alphabet, das ist eine unäre Sprache. Was heißt das denn? Melden, drankommen, laut sagen, nicht so mutmaßen. Aber Sie haben schon gesagt, es ist regulär. Wenn ich eine kontextfreie Sprache habe, die auf einem einbuchstabigen Terminalalphabet ist, dann ist die immer regulär. Das macht einem das Leben viel leichter, wenn man das weiß. Und für reguläre Sprachen ist Universalität entscheidbar. Das ist dann ziemlich langweilig, aber ist okay. Kann man auf Äquivalenz oder sowas reduzieren, das ist auch egal. Das heißt, wir können hier sagen, mindestens 2 haben wir. So. Gut, jetzt sagen L0, die nennen wir mal so. Sagen wir mal A hoch I, B hoch I mit I Element N. Wir können dieser Sprache nicht entkommen. Die brauchen wir dauern. Und jetzt definieren wir, jetzt nehmen wir uns einen neuen Buchstaben, nehmen wir den wieder Gatter, der nicht in Sigma drin ist. Und wir definieren L1 ist L0 konkateniert mit Gatter, konkateniert mit Sigma Stern. Also links L0, dann Gatter und rechts sonst was. Oder links Sigma Stern, rechts das Gatter-Symbol und ganz rechts unsere Sprache L von G. 2 Möglichkeiten. Ich behaupte jetzt, L1 ist regulär, genau dann, wenn L von G gleich Sigma Stern ist. Wie zeige ich das? Naja, die eine Richtung ist einfach, die Richtung ist einfach. LG von Sigma Stern, von LG ist Sigma Stern, dann ist L0 gleich Sigma Stern, Gatter, Sigma Stern. schon von dem Teil hier und das ist regulär, weil regulärer Ausdruck und so weiter. Andere Richtung ist schwieriger. Da muss man erstmal drauf kommen. Angenommen, L von G ist nicht Sigma Stern und L0 ist regulär. Weil das hier nicht Sigma Stern ist, gibt es ein Wort W aus Sigma Stern, das nicht in LG ist. So, jetzt fällt ein bisschen was vom Himmel, was wir erst in der Übung zeigen müssen. Jetzt sagen wir, L2 ist L1, Rechtsquotient Gamma W. Rechtsquotient von zwei Sprachen, LA, Rechtsquotient LB, ist definiert als alle U, sodass UV in LA und V ist in LB. Das heißt, ich kann aus der rechten Sprache ein Wort nehmen und von dem ersten abknapsen und das, was da rauskommt, nehme ich. Ein Beispiel kennen Sie schon, Rechtsquotient mit Sigma Stern, das ist Präfix. Kann ich beliebige Wörter abknapsen, habe ich Präfix, aber ich kann aber auch gezielt Wörter abknapsen. Und wenn ich hier eine reguläre Sprache nehme, dann sind die kontextfreien Sprachen und die regulären Sprachen in dieser Operation abgeschlossen. Das werden Sie auf dem Übungsblatt zeigen. So. Und das ist L0. Wenn ich hier was mit W abknapsen kann, knapse ich das entweder von einem Teil hier ab oder von einem Teil hier. Weil ich das hier abknapse, kann ich nicht, weil B nicht in dieser Sprache drin ist. Das heißt, ich muss es hier abknapsen. Das heißt, die fallen allen weg und ich kriege genau die hier raus. Und der Rechtsquotient mit regulären Sprachen ist L2 regulär. Aber L2 ist gleich L0 und das ist auch I. B hoch I, I Element N. Das ist nicht regulär. Widerspruch. Fertig. Das heißt, ich kann in der Regularität mein Sigma-Stern drin verstecken und der einzige Trick, den ich benutzt habe, ist diese Abschlusseigenschaft. Das können Sie aber schnell zeigen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wie Sie es zeigen, weil dann verrate ich Ihnen die Übungsaufgabe. Aber wenn Sie ein bisschen drüber meditieren, wie man diesen Rechtsquotienten macht, dann ist das ganz einfach. Da haben Sie keine Schwierigkeiten. Die Beweismethode lässt sich komplett verallgemeinern auf beliebige Sprachklassen, die bestimmte Eigenschaften haben. Das Einzige, was ich brauche, ist Konkatenation mit regulären Sprachen, Vereinigung und Rechtsquotient mit einem Wort. Und so eine Sprache wie die hier, Und damit kann ich mir alle möglichen Nichtentscheidbarkeiten zeigen. Auf die Art kann ich zeigen, dass es nicht entscheidbar ist, ob eine kontextfreie Grammatik eine deterministisch kontextfreie Sprache erzeugt. Auf die Art kann ich zeigen, dass es nicht entscheidbar ist, ob eine kontextfreie Grammatik eine Sprache erzeugt, die inhärent mehrdeutig ist. Vorher haben wir gesagt, ist die Grammatik mehrdeutig, aber auch für die Sprache kann man die Aussage nicht treffen, ob es geht. Kann man auch auf die Art zeigen, nur mit extra Aufwand. Und dieses Resultat, dieses Meta-Resultat, dieser Baukasten, nennt sich Satz von Greibach, nennt nach Sheila Greibach. Die hat viel zu kontextfreien Grammatiken und Kellerautomaten geforscht und hat zum Beispiel auch gezeigt, dass man aus einem Kellerautomaten immer Epsilon-Übergänge eliminieren kann. Das geht auch, bei deterministischen Kellerautomaten geht das nicht, aber bei allgemeinen schon. Ist ein schönes Resultat, aber ist ein bisschen zu abstrakt, um das hier ausführlich zu machen und wir brauchen dann zu viele andere Abschlusseigenschaften, die wir nicht haben. Das heißt, für uns lohnt es sich nicht. Aber falls Sie den Satz von Rice noch im Hinterkopf haben, es gibt so etwas Ähnliches für Nicht-Ausdruckbarkeit bei Sprachklassen, nur braucht man da mehr Bedingungen. Hat man auch eine nicht-triviale Eigenschaft, die bla 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 bla. Und diese Abschlusseigenschaft mit drin funktioniert so ähnlich, ist sehr praktisch, wenn man in die Situation kommt, öfter zeigen zu müssen, dass irgendwas hier nicht entscheidbar ist. Meistens müssen Sie das nicht, für die Übung müssen Sie es sowieso nicht. Aber mir hätte das einmal in einem Artikel fast weitergeholfen, das gewusst zu haben. Deswegen musste ich das unterbringen. Außerdem war Sheila Greibach die Betreuerin von einem meiner Promotionsbetreuer. Deswegen ist akademische Familie fast. Aber hat einige sehr tolle Resultate gehabt und sie hat sehr viel von diesen kontextfreien Grammatiksachen, hat sie damals in den 60ern, 70ern bewiesen. So, das war's zu Unentscheidbarkeit. Im Grunde ist nichts entscheidbar, außer den drei Problemen, die ich Ihnen am Anfang gesagt habe und triviale andere Sachen. Alles, was man so wissen möchte mit kontextfreien Grammatiken, wird ganz schnell unentscheidbar. Oft sogar, wenn man sich auf eindeutige beschränkt, oft sogar, wenn man sich auf deterministische beschränkt, wobei die nicht so schlimm sind. Das heißt, die Handhabbarkeit geht sehr schnell in den Keller. Die Ausdrucksstärke geht hoch im Vergleich zu regulären Sprachen, aber die Sachen sind nicht nur irgendwie, sagen wir mal, P-Space vollständig, was schon schlimm ist, sondern unentscheidbar, was weit, weit davon entfernt ist. Nur durch einen kleinen Schritt. So, das war es erstmal mit kontextfreien Sprachen. Wir werden nächste Woche am Anfang nochmal kurz über die Trippelkonstruktion reden, einfach nur, damit die besser sitzt. Und weil sie dann nochmal Zeit hatten, die in den Übungen zu besprechen nächste Woche. Und nächste Woche geht es dann weiter jenseits der kontextfreien Sprachen. Ein kurzer Ausflug in die kontextsensitiven Sprachen und darüber hinaus, die sogenannte Chomsky-Hierarchie, dass wir sehen, was es da draußen noch gibt an schrecklichen Monstern. Aber wir haben schon gesehen, bei kontextfrei geht die Handhabbarkeit schnell in den Keller. Wortproblem für kontextfreie Sprachen wird schnell unangenehm. CYK ist noch nett, aber wenn Sie vorne dran die Chomsky-Normalform berechnen müssen, wird es hässlich. Jenseits von kontextfrei wird es schnell sehr böse. Und dann gehen wir auch ein bisschen mal quer zu der Hierarchie, die wir gesehen haben. Und danach sind wir in dem Bereich, wo ich mir ziemlich frei aussuchen kann, was wir machen. Und dann kommen die spannenden, komplett anderen Sachen, die man so noch nicht gesehen hat, die aber trotzdem nicht brutal schwer sind. Ich will Sie ja nicht quälen. Damit, wenn Sie keine Fragen zur Entscheidbarkeit mehr haben, dann war es das für heute. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie aufgepasst haben, wenn Sie aufgepasst haben. Oder überwiegend aufgepasst haben. Geht ja auch nicht immer. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau, und dann gibt es noch die Übungsblätter. Das war's jetzt aber.